Hallo Flo.
Hallo Jenny.
Flo, ich bin traurig.
Warum bist du denn traurig, Jenny?
Ich habe mich auf was ganz Dolle gefreut und dann war es nicht toll. Es war sogar Kacke.
Ja, das kenne ich sehr gut. Das hört man öfters im Leben.
Ja, weißt du, wenn du ein Spiel wirklich spielen willst und es fühlt sich dann ein bisschen so an, wie als hättest du dich auf ein Stück Pizza gefreut, das noch im Kühlschrank liegt und jemand anderes hat es dann gegessen.
Ja, oder dass du dir in dem mit auf die Zunge beißt und du hast so einen
Genau.
blutigen Geschmack im Mund.
Wie ein Vampir, Flo. Wie ein Vampir mit einer Blutlinie.
Ja, einer
Zwei.
zweiten Blutlinie.
Und einer Maske auf.
Ja, gut.
Und wieso liegt da Blut? Warum hast du deine Maske auf?
Ja,
Hab das schon erraten.
der Letzte, der den Titel noch nicht gelesen hat. Wir reden über Vampire Bloodlines 2 und alle, die nach dem Civ 7 Cast von mir damals gedacht haben, wann kommt denn mal wieder so ein Rant-Cast? Hier ist er.
Tada!
Tada, hier ist er, freut euch. Ja, wir haben Bloodlines 2 gespielt, ich zuerst. Ich habe es auch komplett durchgespielt. Und dann habe ich zu Jenny irgendwann gesagt, boah, das Spiel ist echt scheiße. Und Jenny hat gesagt, nein, das ist es bestimmt nicht. Ich probiere es auch mal. Und ja.
Ich wollte es nicht wahrhaben.
Nee, das wollte ich am Anfang auch nicht wahrhaben. Und eigentlich ist das Statement von mir aber auch ein bisschen fies, denn das Spiel ist nicht scheiße. Also es ist einfach nur ein unglückseliges Kind, das hätte anders benannt werden sollen und an das man viel zu viel Erwartung gesteckt hat und dann hat es einen bitterlich enttäuscht.
Ja, es ist vor allem so, scheinbar scheint ja die Vampire Bloodlines Serie komplett verflucht zu sein. Ich meine, das erste Spiel hatte ja auch den ultra holprigen Anfang und also ich glaube, wir müssen jetzt nicht der Podcast sein, der diese Story nochmal aufwärmt. Aber
Nee.
es ist, was ich sagen will, das ist einer meiner Lieblingsspiele überhaupt. Die haben diese Welt so krass gut eingefangen, den Vibe. Wir spielen ja jetzt auch schon seit Jahren Vampire Masquerade, das Pen and Paper, und haben damit unheimlich viel Spaß. Und die Umsetzung war, also von dem ersten Spiel, war einfach echt gut, trotz der Bugs, trotz dessen, dass die Grafik heutzutage schrottig aussieht, trotz des echt gewöhnungsbedürftigen Kämpfens und all dem. Und es war einfach cool. Und du hattest das Gefühl, die haben wirklich das Pen and Paper so gut wie es ging umgesetzt
Ja.
und sich Mühe gegeben. Und was man gemerkt hat, ist, dass da ganz, ganz viel Liebe für dieses Pen and Paper reingeflossen ist. Das hat man gemerkt.
Ja, das hat
Und
man wirklich von bis hinten gemerkt.
ja, es ist nicht umsonst ein oft genanntes Spiel bei den besten Spielen ever. Trotzdem, dass es ein absoluter Clusterfuck war am Anfang.
Ja, ich erinnere mich noch an die Szene, als ich in Vampire Bloodlines 1 in diesem Höhlensystem war, den Inquisitor Heini umgebracht habe und dann zu meinem Fluchtboot gerannt bin, während im Hintergrund ein Timer getickt hat und mir dann gedacht habe, oh, ich schaffe es noch zum Level und dann bin ich am Fluchtboot, um wegzukommen und dann kann man da nicht draufdrücken, weil das damals ein Bug war. Und egal was man machte, man ist gestorben, bis man nicht irgendeinen Konsolenbefehl eingegeben hat und ich wusste das nicht. Also ja, Vampire the Masquerade Bloodlines war unglaublich verbuggt.
Ich habe es ja erst viel später gespielt, ne? Und selbst da, ich hatte ja schon den Patch.
Den Fanpatch, genau.
Ja, und trotzdem ist Beckett dann nicht aufgetaucht in dieser einen Szene irgendwo. Also nicht in der ersten, sondern später dann. Und dann war ich softlocked und stand da so, ja, aber jetzt kann ich die Quest nicht abgeben. Das war richtig blöd. Ich meine, das konnte man dann lösen, weil glücklicherweise war ich ja schon in der Zeit, wo 728 Milliarden Leute gepatcht hatten. Aber ja, das war blöd. Selbst jetzt
Ja.
noch, das war ja erst vor 10 Jahren oder so, oder?
Ja, ungefähr so. Also das Spiel an sich ist schon echt alt, das halt in Anführungszeichen, aber Anfang der 2000er der erste Teil. Aber um den soll es heute auch gar nicht gehen. Es soll tatsächlich um den Nachfolger gehen. Und der wurde ja heiß erwartet. Und wie bereits von Jenny gesagt, er hat eine wilde Entwicklungsgeschichte hinter sich, auf die wir an dieser Stelle aber nicht näher eingehen wollen, denn sehr unsere Pläne aufgehen könnten, werden wir hier mit einem Gast nochmal über das Thema Entwicklungsgeschichte von Bloodlines 2 und was alles so während Entwicklung schiefgehen kann sprechen.
Jemand mit tatsächlicher Kompetenz.
Ja, genau. Jemanden, der wirklich Ahnung von dem Ganzen hat, im Gegensatz zu uns. Und dementsprechend wollen wir da jetzt gar nicht so viel drüber reden. Fakt ist aber,
Heute schimpfen wir
und man kann vielleicht drüber schimpfen, dass der Übergang in der Entwicklung nicht ganz so gut gelaufen ist. Denn so viel sei gesagt, Bloodlines 2 hat zwei Entwickler hinter sich. Einmal der ursprüngliche Entwickler Radiant Labs, die wenn ich das so richtig in Erinnerung habe, ein ziemlich originalgetreues Vampire the Masquerade Bloodlines 2 im Sinne des Vorgängers machen wollten. Und dann, man weiß nicht so hundertprozentig genau warum, mussten die das Projekt abgeben und der Publisher Paradox, der da in der Zwischenzeit die Rechte zu White Wolf oder von White Wolf gekriegt hat, dem Verlag von Vampire the Masquerade, der hat das dann an The Chinese Room abgegeben und die kennen wir heute am ehesten noch von dem Spiel Dear Esther. Das ist ja eher so ein Walking Sim. Und man merkt Bloodlines 2 diesen krassen Übergang an und vor allem auch dem, dass, und auch hier schon mal vorgegriffen, die gesagt haben, jo, wir haben zwar was übernommen, aber wir wollten unser eigenes Ding machen. Und dieser Hybrid, dieser Zwitter, der dabei rausgekommen ist, der fühlt sich an manchen Stellen wirklich gut an und man erkennt ein unglaubliches Potenzial bei Bloodlines 2. Und in diesen kurzen Momenten sieht es so aus, als ob irgendwie die Sonne durch die Wolken durchbricht und alle Vampire wegbrennt. Aber dass man wirklich dieses volle Potenzial dieses Spiels sieht, was es hätte sein können. Und dann kommt leider die totale Sonnenfinsternis, alles ist dunkel und
kein steht auf.
Ja, kein steht auf, die La Sombra kommt mit ihren Schattendisziplinen und der Sabbat gewinnt. Es ist einfach nur ein Clusterfuck. Und auf diesen Clusterfuck wollen wir heute mal ein bisschen näher eingehen.
Ich würde gern erstmal das Positive sagen, was ich gut fand, warum ich so traurig war. Weil wenn das Spiel von Moment 1 einfach kacke gewesen wäre, dann wäre es halt nicht so bitter. Wie du gerade gesagt hast, es war unheimlich viel Potenzial darin. Und die Art von Spiel gefällt mir eigentlich gut. Also einmal fand ich, den Vibe haben sie gut hingekriegt. Das ist, finde ich, fast mit das Wichtigste erstmal für ein Vampire Masquerade-Spiel, dass du den Vibe hinkriegst, würde ich jetzt behaupten. Weil sonst ist es einfach nur ein Spiel. Die Geschichte, ich habe sie ja nicht fertig gespielt, da musst du dann sagen, ob die gut bleibt, war okay. Ich war auf jeden Fall interessiert genug. Ich denke, so viel kann man verraten. Man ist ein sehr alter Vampir, der aufwacht, erstmal Hunger hat und sich aus dem Haus raus kämpft, was dann auch die Tutorial-Sequenz ist. Alles natürlich auch sehr düster und man weiß nicht so richtig, was abgeht. Und dann stellt man fest, dass man einen anderen Vampir, einen sogenannten Malkavianer, im Kopf hat. Die sind nicht unbedingt bekannt dafür, dass sie geistig gesund sind. Dann gilt es rauszufinden, wieso der da drin steckt und wieso man überhaupt da ist, wo man aufgewacht ist und was hier eigentlich so abgeht. Ich fand einmal, das Kampfsystem fand ich jetzt nicht so schlimm wie du, muss ich sagen. Es hat mich nicht unendlich gestört. Ich fand es nicht geil, aber okay-ish. Ich fand das Worldbuilding cool, ich fand die Voice-Actor waren gut, die Charakter sind gut gemacht. Man fängt an und denkt, das könnte doch richtig geil werden. Was hat denn der Flo? Und dann bewegt man sich in der Stadt und auch die sieht cool aus. Und ich habe dann auch versucht, ohne Karte zu arbeiten. Das ist deutlich schwerer als im ersten Teil, auch weil man sich sehr vertikal bewegen kann. Man kann die Wände hochkraxeln. Ich fand, das Bewegen hat sehr viel Spaß gemacht. Das hat mir Laune bereitet. Ist so ein bisschen wie bei Prototype. Wenn man dann zu oft gesehen wird, dann werden die Leute suspicious und dann kriegt man die Polizei auf den Kopf geschmissen. Und dann am Ende kommt der Sheriff und sagt, hey, du hast die Maskerade gebrochen. Also du hast der Welt gezeigt, dass Vampire da rumrennen. Dann bist du erstmal weg. Und das ist okay, dass man da eingeschränkt ist, sonst ist es dann zu lustig. Ich fand die ganzen Encounter bisher ganz okay. und hätte eigentlich gerne das Spiel bis zum Ende durchgespielt, wenn da nicht die Sachen kämen, über die ich gleich rede. Wie war denn dein erster Eindruck und was fandest du denn jetzt erstmal gut an dem Spiel?
Okay, ich roll das Ganze mal von hinten auf und fange mal an mit der Geschichte. Die hast du schon gesagt, die ist interessant und die hat ein richtig schönes Potenzial. Vor allem, dass man einen sogenannten ältesten Vampir spielt, die ja eigentlich richtig mächtig sind. Und als wir dann erwachen, stellen wir aber fest, oho, Plot-Device, wir haben ein Mahnmal oder auf jeden Fall irgendwas auf die Hand gezeichnet, das unsere Kräfte anscheinend einschränkt. Und neben der Stimme im Kopf in Form des toten Vampirs oder des Malkavianers haben wir auch noch dieses Rätsel zu lösen. Wie kommt dieses Zeichen auf unseren Handrücken? Und das, wie gesagt, das ist erstmal ein interessanter Startpunkt. Das Problem ist, die Geschichte schafft es nicht, an Fahrt zu gewinnen. Die bleibt bis zum Ende, plätschert die so ein bisschen vor sich hin.
Schau, ich habe zum Beispiel schon wieder vergessen, dass wir dieses Mal auf der Hand hatten, weil das auch so wurscht war.
Ja, genau. Und das wird auch nicht viel weniger wurschtig im Laufe der Handlung. Und ab einem gewissen Punkt ist der ganze Plot ziemlich vorhersehbar. Dann überrascht einen auch der große Twist am Ende nicht mehr oder der im letzten Drittel aufgemacht wird. Das Spiel hat dann noch ein paar echt coole Szenen. Vielleicht kann man da ja nachher in einem kleinen Mini-Spoiler-Teil drüber sprechen. Ich denke, du wirst das Spiel eh nicht mehr fertig spielen.
Nein.
Ja, dann kann man da vielleicht noch mal kurz drüber sprechen, weil da hat es noch mal einige Momente, wo es so richtig aus sich rauskommt. Was wir jetzt nicht erwähnt haben geschichtlich, was aber eines meiner absoluten Höhepunkte sind, wir haben nicht nur einen Malkavianer im Kopf, mit der uns quasi so ein bisschen up-to-date bringt über die heutige Welt, denn das letzte Mal als Pyre, unser Vampir, erwacht, die übrigens nur so heißt, weil sie ein Festivalplakat findet, wo das Fyre Festival drauf ist. Ich weiß gar nicht, ob es das wirklich gibt oder so, keine Ahnung.
Oder der, muss man jetzt auch noch sagen, man kann sich aussuchen, ob man ein weiblicher oder männlicher Vampir sein möchte. Ach Gott.
Ganz kurze Zwischenfrage reingeworfen, hast du männlich oder weiblich gespielt? Das weiß ich gar nicht mehr.
Ich habe männlich gespielt.
Ja, ich habe weiblich gespielt. Wie fandest du das Voice Acting?
Okay.
Hat er bei dir auch so einen osteuropäischen Slang?
Ja.
Okay, bei mir auch. Gut, wollte nur wissen, ob das bei beiden so ist.
Also Slang nicht, halt so ein Akzent.
Ja, ja, oder Akzent, genau. Und okay, dann zurück. Aber wir haben nicht nur diesen Vampir im Kopf, sondern wir sehen ab und zu auch mal durch seine Augen in die Vergangenheit. Und dann spielen wir diesen Fabienne in den 20er Jahren. Und das ist mein persönliches absolutes Highlight im Spiel, storytechnisch. Wenn wir zurückgehen, um Fabienne zu spielen und quasi ein Mysterium an sich anfangen aufzulösen. Denn Fabienne ist auch früher Detektiv gewesen. Und das, in diesen Momenten ist das Spiel richtig toll. Warum das dann nachher wieder nicht so wird, da kommen wir dann, wenn wir zu unseren Negativpunkten kommen. Aber da ist schon mal Handlung. Die Handlung von Fyre ist meh, ab einem gewissen Punkt X einfach zu vorhersehbar. Die von Fabienne ist toll bis zum Ende, inklusive einem Ende, wo mir fast ein Tränchen aus dem Augenwinkel gerollt wäre. Dann, du hast es schon erwähnt, das Kampfsystem, dass du das nicht so schlimm fandest wie ich. Ich finde das einfach absolut schrecklich. Aber wie gesagt, da kommen wir zu, wenn wir über die nicht so tollen Sachen reden. Die Atmosphäre war der Stadt, nämlich von Seattle, ist durch und durch Vampire. Das haben sie super hingekriegt. Dieses Dunkle und die leergefegte Stadt, die Locations im Spiel, also das haben sie gut hingekriegt. Auch die einzelnen Charaktere, also die NPCs und alles, die wirken durchdacht. Die könnten tatsächlich so, bis auf wenige Ausnahmen, in einem guten Pen and Paper drinne vorkommen, wo man sagt, jo, das passt, da hat sich jemand Gedanken gemacht. Das sind keine Abziehbildchen. Die haben eine eigene Tiefe und die haben was zu bieten.
Ja.
Die Lore an sich ist gut umgesetzt. Bloodlines 2 basiert auf dem Pen and Paper Regelwerk Vampire the Masquerade Version 5. Das ist die allerneueste. Da wird teilweise, wenn man sich damit auskennt, kommt das Spiel mit einigen Sachen um die Ecke, wo man sich als Kenner so mit der Zunge schnalzt und sich denkt, ach, schau mal an, schön, dass sie das gemacht haben. Da gibt es zum Beispiel eine Szene, wo ein Vampir die ganze Zeit abwesend ist, während man mit ihr spricht. Sie hört Stimmen und das ist das sogenannte Beckoning, wo uralte Vampire quasi alle anderen jüngeren Vampire zu einem heiligen Kreuzzug rufen. Und das haben sie ganz schön mit reingebaut. Und das sind so diese ganzen Kleinigkeiten, die da mit reinkommen. Also Pen and Paper Lore haben sie auch gut mit reingemacht. Die Musik fand ich gut. Es hat keine Bloodlines 1 Vibes, wo ich danach mir gedacht habe, ich tue mir die Musik in die Playlist und höre mir die lizenzierten Songs an.
Es war auf jeden Fall gut. Also der Vibe war da.
Ja, und vor allem, das sind schon ein paar Stellen, wo du jetzt ja noch nicht warst. Man kommt später zum Beispiel in einen Nachtclub und so weiter. Da ist das Ganze nochmal wirklich gut, antreibend und schön. Jetzt muss ich gerade gucken. Ich habe jetzt hier auf meinem Zettelchen gar nicht mehr so viele Pluspunkte. Ah ja, was bei mir ein Pluspunkt ist, bei dir aber nicht, ich hatte fast keine Bugs. Also ich hatte da tatsächlich Glück und bin verschont geblieben. Ich hatte 3 Abstürze während des ganzen Spiels, was ärgerlich genug ist, und hatte einmal einen Plotstopper-Bug. Also sollte es eigentlich nicht geben, aber den hatte ich und da musste ich nochmal komplett eine Stunde oder so ein Savegame von vorher laden. Aber ansonsten bin ich da verschont geblieben. Technisch lief es bei mir auch gut. Aber wie gesagt, da kommen wir noch zu, da hast du ja wirklich das Kontrastprogramm zu erlebt.
Ja.
Ja, und das war es eigentlich schon mit meinen positiven Sachen.
Das ist schade. Wollen wir anfangen, es zu zerreißen, ja? Schlagen wir unsere Zähne rein.
Ja, wir sind jetzt schon ein paar Minuten drin. Go for it, du darfst anfangen.
Okay. Es ist ein hochgerühmtes, vorher lang erwartetes Vollpreisspiel. Apropos Vollpreisspiel, ist ja gut, dass du einen Code geschenkt bekommen hast, gell, Flo?
Das ist so ein Running Gag bei uns mittlerweile. Wir haben über Bloodlines 2 gesprochen gehabt und ich glaube, Kim war dabei. Und dann habe ich noch gemeint, ja, oh mein Gott, wenigstens habe ich für dieses Spiel einen Code geschenkt bekommen, also Code bekommen vom Publisher. Dann habe ich wenigstens kein Geld ausgegeben. Und dann kam so von Jenny aus dem Off die Stimme, Flo, du hast dafür keinen Code bekommen. Wir haben angefragt und wir haben keinen bekommen. Jetzt weiß ich auch warum. Du hast dir das von deinem eigenen Geld gekauft. Ich habe mir also noch versucht, dieses Spiel irgendwie zu rechtfertigen im Sinne von, ja, wenigstens habe ich kein Geld ausgegeben. Ja, Pustekuchen. Ich habe mir das Spiel Vollpreis Day One gekauft.
Ja. Gut, ich zumindest nicht. Ich habe es ja dann in unserem Family-Account gespielt. Ich erwarte von so einem Spiel für diesen Preis, dass es funktioniert. Ich erwarte von dem Spiel, dass mir eine Open World hinklatscht, dass ich diese Open World erkunden kann. Und wenn ich was finde, dass es dann gespeichert wird. Ich erwarte von einem solchen Spiel, dass die Texturen laden, wenn ich einen Raum betrete. Ich erwarte von einem solchen Spiel, dass ich einen NPC, den ich zufällig gefunden habe, ansprechen kann. Und dass ich dieses Gespräch dann nicht nochmal führen muss, weil ich danach eine Quest aufgenommen habe. Und das Spiel nicht peilt, dass ich bei dieser Person schon war. Das ist das absolute Minimum. Und das haben sie nicht geschafft. Also das mit den Texturen, na, wäre jetzt nicht schlimm, aber das ist halt auch noch so ein Ding, was halt einfach passiert ist. Dann hat es nicht geladen, weil ich es nicht vorsichtig und liebreizend runtergefahren habe, scheinbar nicht genug. Dann musste ich statt auf Continue drücken im Anfangsbildschirm, musste ich dann wirklich mein Spiel laden, weil sonst hat es, ich glaube, eine Dreiviertelstunde haben wir gewartet, ne? Hat es geladen und dann ist es abgestürzt. Ich bin halt durch die Open World durchgegangen, weil ich mir dachte, ich schaue mir erstmal die Stadt an, habe dann, ich glaube, den Pawnshop gefunden, dachte mir, das sieht cool aus, da gehe ich jetzt mal rein, habe mit dem NPC geredet, fand das recht interessant, habe mit dem zweiten NPC, der da hockt, geredet, fand ich recht interessant, habe da auch ein kleines Worträtsel gelöst, bin raus, fand das cool, habe eine neue Quest angenommen, die mich genau dahin schickt und dann musste ich alles nochmal machen, weil das Spiel das nicht gespeichert hat. Beziehungsweise dann halt neu anfängt, weil es sagt, ja, aber jetzt musst du schon noch die Quest machen. Da haben wir hier das Gespräch vorgesehen und das musst du dann halt auch durchführen. Und ich fand es extrem scheiße, dass sie dann nicht vorher sagen, ah, die hat uns vorher gefunden, lass mal irgendeinen Schmarren aufsprechen. Irgendwas, was halt nicht in der Quest drin ist. Aber die wollten, dass ich jedes Mal wieder zurückgehe, mir die neue Quest hole, dann darf ich da auch sein. Warum habe ich dann eine Open World, frage ich. Wie gesagt, die Kämpfe an sich fand ich nicht so bescheuert. Oder das Kampfsystem, was ich bescheuert fand, war, wir sind in Vampire the Masquerade. Es laufen in dieser Stadt dreimal so viele Vampire und Ghule rum wie Menschen, wenn du den Kämpfen glauben darfst. Das fand ich irgendwie blöd. Also die Menge an Vampiren, die da rumrennen, im offenen Bereich, also nicht irgendwo versteckt. Das war ja bei Vampire Bloodlines 1 auch schon so, dass da recht viele waren, aber das waren immer so abgegrenzte Bereiche, wo du irgendwie glauben kannst, dass die sich da sammeln. Aber jetzt so mitten in der Stadt auf jedem Dach hockt irgendein Vampir rum oder ein Ghoul oder was auch immer.
Also ich wollte gerade sagen, Vampir nicht, das sind alles Ghule.
Für den, ja, also das für weiß die, ich nicht, die sind stärker als ich, also sind es Vampire. Das ist halt auch bescheuert. Also ja, ich bin ja geschwächt durch mein Ding auf dem Arm, aber deswegen muss ich auch gegen die kämpfen. Also das war auch ein Kritikpunkt, den du ja hattest, den klaue ich dir jetzt so ein bisschen, dass du ein Urältester bist, du bist krasser Vampir und du bist nur geschwächt durch dieses Tattoo und alle behandeln dich, als wärst du hier der Depp vom Dienst, der irgendwie reingestolpert ist und ja, kannst du noch eine Tüte Milch besorgen gerade und wenn du dabei bist, noch Klopapier kaufen und ich mach's dann zwar, aber es war einfach so bescheuert, dann, was, wo ich glaube ich dann das, den Controller in die Ecke geschmissen habe, war dann so eine Kleinigkeit, die dann Das war dann der Moment, wo ich dachte, wirklich Spiel, nicht mal das, nicht mal das. Und zwar kommst du dann nach getaner Arbeit irgendwann wieder in deinen Unterschlupf und da gibt es ein bisschen Lore über die Person zu finden, die da drin gelebt hat. Und ein bisschen tot ist, schätze ich, weiß ich nicht. Und ich habe mir das alles angeschaut, als ich dort das erste Mal aufgewacht bin, bevor ich raus bin in die Welt und alles getan habe, was ich getan habe. Und dann komme ich zurück quasi und alle Triggerpunkte sind wieder da. Absolut alle. Das heißt, die ganze Bude ist voller weißer Punkte und die hättest du dann alle nochmal ablaufen können sollen. Und das finde ich so bescheuert. Also bitte speicher doch, dass ich dahin geklickt habe. Dann habe ich bin irgendwann gestorben in irgendeinem Park und bin da wieder hin und auch da alles, was ich vorher gefunden hatte, war immer noch da. Und das sind halt Lore-Sachen. Also das ist halt nicht Gegenstände, sondern das sind kleine Fluff-Lore-Dinge. Und das speichert das Kackspiel nicht. Das hat mich einfach aufgeregt, dass diese grundsätzlichen Sachen, die ich einfach von jedem dahergelaufenen Indie-Schlons erwarten würde und erwarten kann, da nicht stattfinden. Das hat mich wahnsinnig aufgeregt.
Jo.
Das finde ich eine absolute Frechheit, um ehrlich zu sein. Eine richtige Frechheit.
Ja, ist es auch. Und ich bin echt froh, dass ich das Problem nicht ganz so, also nicht so extrem hatte wie du.
Ja, weil
ich
du dich ganz angepasst an die Regeln gehalten hast.
Ja, genau, weil ich habe erstmal mir, als ich in diese Open World gekommen bin, habe ich auch gedacht, die gucke ich mir jetzt mal genauer an. Und dann kam aber der Punkt bei mir, wo ich mir dachte, diese Open World ist stinklangweilig, da ist nix. Also wirklich, es ist Seattle in der Nacht, allerdings, und hier haben sie sich einfach gemacht. Es ist gerade ein Schnee, es schneit. Es ist ein Schneesturm und deswegen sind die meisten Leute zu Hause. Mhm. Gut. Bloodlines 1 hat das noch hingekriegt, dass auch Passanten unterwegs waren, alles drum und dran. Gut, Seattle ist jetzt hier in dem Fall deutlich, deutlich größer als die kleinen, sehr überschaubaren Gebiete in Santa Monica, Los Angeles und Co.
Von Bloodlines 1. Da waren aber auch nicht so viele unterwegs in Bloodlines 1. Aber es kam dir halt so vor, als könntest du überall rein, weil auf sehr kleinem Raum sehr viel war. Also du hattest halt nur diese eine Straße basically und oder zwei, ne? Und da war halt schon alles dort. Und das Spiel klatscht dir halt diese riesige im Vergleich, ne, Stadt hin, die ja auch sehr klein ist und hat da was, 6 Orte, an die du gehen kannst im Endeffekt?
Ja, das ist es halt. Diese Welt ist groß und sie ist viel zu groß. Also ich hab immer noch das Gefühl, da war mehr geplant und da sollte viel mehr stattfinden, denn man rennt quasi von A nach B die ganze Zeit. Klar, man kann auch noch die Dächer hochklettern und dann vertikal.
Da rennst du ja trotzdem.
Ja, da rennt man halt die Wände hoch und dann über die Städte gleiten, weil ja, wir können auch gleiten. Das finde ich wiederum cool, das zitiert Fabienne in unserem Kopf das erste Mal, wo er dann so meint, so, ah, Klischee-Vampir oder was?
Nee, er sagt, I never met a vampire that can fly. Und er sagt, it's more like gliding. Und das, ich musste an Gargoyles denken.
Stimmt,
witzigerweise,
ja.
Witzigerweise, oh, von Gott. Vor Millionen Jahren.
Die Disney-Serie, ja.
Ja, Egal, aber das ist cool. Also das Bewegen hat Spaß gemacht. Nur warum soll ich, also so viel Spaß, dass ich deswegen das Spiel spiele? Sorry, nein.
Ja, genau. Und deswegen habe ich mich hauptsächlich auf die Story konzentriert und bin auch tatsächlich nur der Hauptstory gefolgt. Und wie gesagt, die ist gut, ist ein bisschen klischeehaft und hat vor allem im Mittelteil gefühlt unnötige Längen. Und dazu würde ich dann aber tatsächlich im Spoiler-Teil zukommen. Was mich aber viel mehr gestört hat, ist, und das geht jetzt mit dem Kampf und allem drum und dran einher, Vampire The Masquerade Bloodlines 2 ist kein Rollenspiel. Es ist einfach kein Rollenspiel. Und das möchte es eigentlich gern sein und das sollte es sein. Es ist insofern ein Rollenspiel, dass man Punkte verteilen kann auf Fertigkeiten. Aber auch nicht das, wie man das aus dem ersten Teil kennt, dass ich jetzt zum Beispiel meine Hacking-Skills oder so erhöhen kann. Nein, ich kann mir meine Clans-Fähigkeiten, also Vampire haben verschiedene Clans, das sind man könnte sagen die Klassen so ein bisschen. Und jeder Clan kommt mit seinen eigenen Fertigkeiten daher. Ich habe also meinen Clan und da kann ich Stück für Stück mit Erfahrungspunkten die nächste Stufe freischalten. Und wenn ich möchte, kann ich auch noch Clans fremde Disziplinen. Da komme ich gleich zu. Das ist mein persönlicher Aufreger des Spiels. Aber wie gesagt, das war's. Ich kann Fire keine Persönlichkeit geben. Sie ist fest definiert, so definiert, wie man einen Charakter machen kann, denn sie hat eine Hintergrundgeschichte oder eher und ansonsten ist sie aber auch einfach stinklangweilig. Wir können den Charakter theoretisch in Gesprächen ein bisschen definieren, ist er eher ein guter Vampir in Anführungszeichen oder so typisch klassisch streng oder ist ihm alles egal oder strebt er nach Macht oder ist es ihm wurscht und. Aber das ist kein Rollenspiel. Da kommt zu keinem Zeitpunkt irgendwas Rollenspielmäßiges raus. Auch bei den Dialogen, was man so von sich geben kann, das ist alles, das hat keinen Hand und Fuß. Das hat für mich nichts mit einem Rollenspiel zu tun.
Ich habe ja damals bei Bloodlines 1 als erstes den Maikaff gespielt und das war glorreich. Man hat auch in Bloodlines 1 hat man ganz unterschiedliches Erlebnis gehabt, je nachdem, welchen Clan man spielt. Weil die Maikaffs halt ein bisschen einen Knacks weg haben oder konntest du völlig absurde Sachen sagen und sehen und hören und die haben einen ganz anderen Blick auf die Welt. Wohingegen jetzt der krasse Unterschied war zum Beispiel, wenn du einen Nosferatu gespielt hast, die halt ganz schrecklich entstellt sind als Vampir. Jeder Clan hat eine Schwäche und denen ihre Schwäche ist eben absolut grotesk entstellt zu sein und dementsprechend können die sich nicht oberirdisch bewegen. Das heißt, du krabbelst da durch die Kanalisation zum Beispiel. Das hat das Spiel komplett auf den Kopf gedreht, weil du ganz anders agieren musstest, weil jeder sofort sieht, dass du ein Monster bist. Und wenn du den Gangrel gespielt hast, warst du halt eine Kampfmaschine, aber sprachlich, naja, ne? Und du konntest so viele Kämpfe vermeiden. Du konntest so viel, wenn du Hacking hattest, konntest du dich da teilweise durcharbeiten, weil du einfach Türen öffnen konntest. Da waren so viele Sachen drin durch dieses Rollenspiel, wie du das Spiel spielen kannst. Und beim Zweier ist es, du bist dieser Typ, der kann das und der kann halt seine Kampffertigkeiten besser machen, dann bist du halt eine krassere Kampfsau. Und das ist so nutzlos für das, was Vampire sein soll.
Es ist auch vollkommen egal, was für einen Clan du spielst. Es ist Schnurz. Ja. Du hast im Spiel, und ich habe mitgezählt, 4 bis 5 Dialoge, wo du auf deinen Clan eingehen kannst. Während das in Bloodlines immer regelmäßig thematisiert wird, egal welchen du spielst. Wenn du eine Malkavianer spielst, wie du schon gesagt hast, spielst du ein komplett anderes Spiel, weil du teilweise nicht mal genau weißt, was du da überhaupt redest.
Ja, ich habe ihn immer verstanden, ehrlich.
Das sagt viel über dich aus.
You brought this upon yourself.
Ja, natürlich, natürlich. Aber das haben wir hier nicht. Wir haben hier keine irgendwie Möglichkeit, dass Fire irgendwie mal wachsen kann oder dergleichen. Fire ist eine Schablone, in die wir uns reinpressen müssen und zwar oder reingepresst werden und zwar mit solcher Gewalt, dass man sich da auch nicht wirklich entfalten kann.
Und es fehlt auch der Humor.
Ja, der kommt echt? Noch.
Dann habe ich den wohl verpasst. Ja, Fabienne, ja. Aber Fire ist ja wohl Stock im Arsch personified. Ja. Und ja. In Vampire Bloodlines 1 bist du relativ am Anfang dieses Spiels mit einem abgerissenen Arm als deine erste Waffe rumgelaufen. Möchte ich nur mal dran erinnern.
Ja, das wird man nicht wieder erreichen, keine Sorge. Also dieser Grad an Absurdität nicht.
Ja, und das erwarte ich aber von diesem Spiel, weil ich weiß nicht, jeder, also vielleicht sind auch nur wir so, aber wenn wir Pen and Paper spielen, da passiert das absurdeste Zeug. Und es hat irgendwie gefehlt, es war nicht Vampire.
Es ist so ein bisschen, es hat sich ein bisschen angefühlt, als ob man eine von den offiziellen Vampire the Masquerade Romanen aus den 90ern liest, die so richtig klischeehaft und abgedroschen waren. Also wer mal das Vergnügen hatte, weiß das, und wer es nicht hatte, lasst bloß die Finger davon weg. Also ja, es ist einfach nicht gut. Man kann es nicht anders sagen. Die Charaktere haben zwar was zu sagen, sie haben Tiefe und alles drum und dran, aber wir haben das alles nicht. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, der mich so am meisten aufregt, wenn wir jetzt schon bei diesem Disziplinsystem sind. Wir sind ja ein sehr mächtiger Vampir, also können wir etwas, was ein normaler Vampir nicht so einfach kann. Für den 0815-Vampir ist es nicht so einfach, fremde Disziplinen von anderen Clans zu lernen. Wir können das aber. Daran hindert uns das Mal nicht, warum auch immer. Also können wir zu den verschiedenen Vampiren gehen und sagen, hallo, hallo, ich bin der und der. Und dann sagen die irgendwann, ja, du kannst von mir meine Clans-Disziplin lernen, wenn du das möchtest. Und dann muss man dafür Blut ausgeben. Und das kriegt man, indem man Passanten auf der Straße aussaugt. So, und jetzt zur Vorerklärung. Ich habe den Clan Toreador gespielt. Das sind in der Vampire-Lore diejenigen, die den Menschen noch so am nächsten sind und totale Künstler, Verführer und so ein bisschen die Azi-Fazi sind. Und die haben im Spiel als einen Nicht-Kampf-Skill, dass man NPCs, also Menschen, verführen kann. Dann folgen sie einem, wenn man sie weglocken möchte, in der Gasse zum Beispiel, und dann kann man sie in Ruhe austrinken, also ihr Blut saufen. Ja, okay. Das habe ich auch ein paar Mal gemacht. Damit spart man sich nämlich eine ziemlich nervige Situation, weil während man in Bloodlines 1 immer noch ein, zwei Möglichkeiten hatte, eben durch Skills, die man verbessern konnte, also wirklich Gesprächsskills oder dergleichen, Flirten und so, konnte man Leute dazu bringen, dass sie einem folgen. Dann konnte man sie auch in eine dunkle Gasse locken und aussaugen. Das geht in Bloodlines 2 nicht. Das heißt, wenn man nicht so eine Fertigkeit hat wie der Toreador, dann muss man die Leute auf offener Straße austrinken. Und wenn man diese Blutpunkte haben möchte oder diese Blutresonanz, dann muss man das bis zum Ende durchziehen. Und wenn einen dann jemand sieht, dann geht der von Jenny bereits erwähnte Maskeradebruch-Timer hoch. Wenn dieser Timer voll ist, dann kommt eine Hand aus dem Nix. Das ist auch nicht mal der Sheriff. Das ist einfach irgendwer, kommt eine Hand von hinten mit einem Pflock und pflockt dich. Wo ich mir gedacht habe, was für ein Bullshit. Aber gut, okay. Lass ich mir noch eingehen, dann kommt die Inquisition, appariert hinter dir und macht Simsalabim und du bist tot. Jetzt gibt es drei von diesen Blutresonanzen. Einmal die wütende Art von Blut, die erregte Art und die blaue, Angst. Was auch immer. Angst, ja genau. So, jetzt habe ich das folgende Problem gehabt. Mir hat immer eine bestimmte Art, und zwar die ängstliche, gefehlt, weil ja, nicht nur das, ich habe dann versucht, diese Leute anzusprechen, und jedes Mal ab einem gewissen Punkt in der Story, wenn ich sie angesprochen habe, hat sich dann ihre Resonanz geändert, und wenn ich sie anlocken wollte, dann waren sie plötzlich verführt, das heißt, dann waren sie lüstern.
Ja, geil.
Das heißt, egal was ich gemacht habe, ich konnte niemals diese fucking Blutpunkte zusammenkriegen, um clansfremde Disziplinen zu machen. Also ich hätte schon machen können. Ich hätte dann einfach auf die Leute zurennen müssen, sie auf offener Straße leer trinken. Und das hat bei mir dann aber so oft damit geendet, dass ich gesehen wurde und dann schon während ich getrunken habe, der Maskeradebruch-Timer hochging.
Ja.
Und dann hatte ich, also das hat mich so genervt, dass ich dann immer gesagt habe, gut, wisst ihr was, ich lasse es. Ich höre auf, diese Blutresonanz zu farmen. Ich habe da keinen Bock drauf.
Ich habe alles probiert. Ich bin in den allerletzten Arschgang. Wirklich, auch mit den Ängstlichen. Ich habe die da reingehe wie so ein Shepherd. Ich bin denen stundenlang hinterher. Am Ende hatscht irgendein Doldi dann in diese Seitenstraße rein. Und was mich aufregt, das sind überall knutschende Pärchen. Überall, ja, in diesen Seitenstraßen. Das sieht, wenn du jemanden aussiehst, nicht anders aus. Es ist nicht so, als ob du den Hals aufreißt und spritzt 2 Meter in die Gegend, sondern es sieht aus, als würdest du den ein Hickey machen, ein, wie heißt das, Knutschfleck. Und die stöhnen und die sehen glücklich aus und die finden das nicht schlecht. Und auch in der Lore ist es ja so, dass das ultra ein geiles Gefühl ist, wenn man das macht. Und da kommt dann der Polizist und sagt, oh, der Unzucht, das würde nur ein Vampir machen. Und dann hast du sofort einen Maskeradebruch. Das ist so bescheuert. Das ist so dumm, weil auch im anderen Spiel konntest du zumindest jemanden trinken, wenn der in der Kneipe auf dich zugekommen ist und hat gesagt, ja, hier, Hotboy, trink mich aus, dann konntest du das vor versammelter Mannschaft machen, weil die Leute sich gedacht haben, this is not the weirdest shit I've seen today. Ja, also das ist einfach, es war dann nicht das Problem, dass du jemanden ausgetrunken hast oder dass du dem am Hals rumschnullst, sondern dass du jemanden angreifst und dass die das nicht fertiggebracht haben zu sagen, es ist okay, wenn das jemand sieht, solange der nicht irgendwie versucht, sich zu wehren oder Angst hat oder die Polizei ruft oder sonst irgendwas. Das ist so bescheuert, vor allem weil 2 Meter daneben sich 2 fast ausziehen und das ist scheinbar voll okay. Also das ist, wenn sie wenigstens die knutschenden Pärchen weggelassen haben, die das fucking Gleiche machen, oder werden die auch alle gestaked? Also ist das, also gepflockt. Ist das da auch völlig normal, dass die, ah, da küsst sich jemand und dann kriegst du sofort erstmal einen Stock in ins Herz gerammt, so eine Scheiße, Entschuldigung.
Ja, nee, ist ja so. Also das hat
mich aufgeregt hier.
Das war auch so ein Punkt, wo ich gesagt habe, ich habe da jetzt einfach keinen Bock mehr drauf. Ich habe dann auch diese clanfremden Skills bis auf eine Linie, ich glaube, ich habe es bei dem Bruja, also bei den Haut raus geschafft, weil da brauchst du hauptsächlich die Aggro-Typen und die sind einfach, da gehst du hin, die sprichst du an, die wollen dich dann verprügeln und dann rennst du vor denen weg.
Die rennen ja überall hin.
Genau, die folgen dir einfach und dann kannst du ja aussaugen. Das ging noch.
Aber auch so. Wie tedious, selbst wenn das nicht so wäre, ist das so ein doofes System, weil das auch überhaupt keinen Spaß macht.
Ja, da sind sie halt der Vorlage treu geblieben, weil da brauchst du ja auch diese Resonanzen, um gewisse Sachen zu benutzen. Und da habe ich mir gedacht, okay, da müsst ihr jetzt aber wirklich, so genau müsst ihr da nicht die Vorlage ranholen, aber gut, okay. So, und dann kommen wir jetzt zum Kampfsystem, das du ja nicht so schlimm fandest.
Nicht so schlimm. Geil ist es nicht.
Nee, geil ist es nicht. Das ist noch untertrieben. Es ist einfach nur grundlegend scheiße. Warum ist es scheiße? Weil dieses Kampfsystem ist ein reines Nahkampfsystem. Und nein, ich lasse es nicht gelten, dass man per Telekinese runtergefallene Waffen in der Luft schweben lassen kann und sie dann per Geisterhand schießen lassen kann.
Nicht mal in die Hand nehmen darf man sie.
Das ist so nervig. Wir kehren wieder zum Vorgänger zurück. Und vielleicht ist es, nein, es ist nicht unfair. Es hat den Namen Bloodlines 2 und am Ende komme ich auch noch dazu, warum mich dieser Name so stört und warum der eigentlich das Hauptproblem ist. Aber im Bloodlines hast du den Fernkampfskill gehabt und den Nahkampfskill. Und wenn du Fernkampfskill gehabt hast, konntest du mit Pistolen, Maschinengewehren, Schrotflinten und was weiß ich nicht alles auf deine Feinde schießen. Und du warst da nicht overpowered, weil klar, Kugeln konntest du aus der Ferne schießen, die waren aber nicht so effektiv wie Nahkampfwaffen, weil Vampire halten mehr aus, etc. pp. So, in diesem Spiel ist man nur am Kämpfen und beziehungsweise, um ganz genau zu sein, man haut zu. Man schlägt mit der Faust zu. Und ich habe mir beim Spielen gedacht, das bilde ich mir das ein. Und dann habe ich aber, während du es gespielt hast, auch öfters mal einfach nur zugehört. Das ist eine reine Klickorgie. Man klickt einfach nur stumpf, so schnell wie es nur geht, auf den Gegner ein. Und sobald er eine gewisse Anzahl an Lebenspunkte verloren hat, kann man ihn aussaugen. Und die Kämpfe, vor allem gegen Ende des Spiels, werden so dermaßen voll und überfüllt, dass man einfach nur von einem Gegner zum anderen rennt, hoffentlich versucht, ihn so weit runterzukriegen, dass man ihn aussaugen kann, um dann zum nächsten zu kommen. Und wenn man dann, wie der Toreador, der hat zwar Kampfskills, aber die sind teilweise einfach nur scheiße, weil die nicht durchdacht sind. Als Beispiel. Es gibt ein Skill, der ist gut. Da kannst du auf einen Gegner zusprinten, dann küsst du ihn mit so einem richtig bescheuerten Geräusch. Wo ich mir denke, Alter, was ist denn das? Rennt da jetzt gerade mein uralter Vampir und macht Und dann, ja, dann gehört der quasi, dann ist der auf deiner Seite und kämpft für dich.
Ja, geil.
Okay, das ist schon mal, das, da haben wir unsere unfreiwillige Komik.
Ja, ich meinte freiwillige Komik, bitte.
Ja, und dann hat der Toreador aber noch ein paar Fertigkeiten, die auf dem Papier toll klingen, wie zum Beispiel, dass du dich aus dem Kampfgeschehen raus teleportieren kannst, auf erhöhte Stellungen und dergleichen. Ja, das klingt ganz geil. Das, weißt du, was das Problem ist? Du kommst nicht dazu, weil du gar nicht die Zeit hast, dich umzugucken, weil du die ganze Zeit irgendeine Waffe in der Fresse hast, jemand auf dich schießt, weil deine Gegner können mit den Fernkampfwaffen auf dich schießen und das tun sie auch mehr als genug.
Ich weiß auch nicht, warum wir keine Waffen haben dürfen.
Ja, das weiß ich auch nicht. Und also ich habe den Großteil der Skills wirklich ignoriert. Es gab dann zwar gegen Ende noch einige, wo ich mir gedacht habe, ja, die sind ganz in Ordnung und die sind cool, aber die Kämpfe haben mir auch keinen Spaß gemacht. Ich habe am Ende den Schwierigkeitsgrad auf Story gestellt, wegen den Kämpfen, weil ich irgendwann nonstop gestorben bin und dann kommen wir gleich noch zum nächsten Punkt, es tut mir leid, den muss ich da jetzt mit aufgreifen, weil der passt so schön. Du kannst in diesem Spiel nicht frei speichern, du hast Autosaves-Punkte und die sind teilweise so dermaßen unfair gesetzt, dass du wirklich, wenn du einen Kampf verlierst, nochmal fast durch die halbe Stadt rennen musst oder sonst irgendwas.
Ja, als hätten sie es mit Absicht gemacht.
Ja, und da denke, habe ich, und da war dann irgendwann so ein Punkt, da musste ich mehrere Kampfschauplätze abkaspern. Und am letzten bin ich gestorben, dachte mir, ja gut, okay, dann mache ich den letzten jetzt halt nochmal. Nein, ich musste alle vorher nochmal machen. Und da habe ich mir dann gedacht, nein, das ist der Punkt, jetzt ist es vorbei, bin die Option, habe gesagt, ich so stolz, so groß ist mein Stolz jetzt auch nicht. Ich stelle auf Story. Dann bist du tatsächlich der Übervampir, der du sein sollst, weil dann fegst du durch die Gegner wie nichts Gutes. Das hat sich für mich dann auch irgendwie nachvollziehbar angefühlt, weil so sollte es eigentlich sein. Gut, dann wäre es zu leicht, aber das war mir in dem Moment scheißegal. Ich wollte gerne die Story zu Ende erleben, damit ich weiß, ob es sich dafür vielleicht lohnt. Und dann, was mich unglaublich genervt hat, und das kann ich jetzt an einem Beispiel in einem Parkhaus benennen. Man muss sich mal durch ein Parkhaus schleichen. Das gab es in Bloodlines auch. In Bloodlines 1 konnte man, wenn man richtig geskillt war, durch Luftschächte oder hinter Autos und dergleichen sich entlangschleichen und konnte so sehr viele Gegner einfach umgehen. Das war vor allem dann gut, wenn man einen Charakter hatte, der einfach nicht auf Kampf ausgelegt war. So, in Bloodlines 2 hatte ich das tatsächlich auch geschafft mit dem einen oder anderen Skill und habe es geschafft, mich an den Gegnern vorbeizuschleichen, weil ich an dem einen Kampf so oft gescheitert bin, dass ich dachte, ah, da ist der Ausgang. Ich kann mich ja einfach vorbeischleichen und gehe raus. Muss ja nicht kein Kampf stattfinden. Bullshit. Dann ist da ein Schloss davor und wenn du hingehst,
nein,
die ganze Zeit, Fire macht die ganze Zeit jedes Schloss mit der Hand, reißt er es auf. Kein
ja,
Problem.
Aber das ist das besondere Schloss.
Nee, das ist auch das Schloss, das du später aufreißt. Aber wenn du das machst, steht, es sind noch Gegner in der Umgebung.
Ja, ich weiß, ich bin an denen vorbei. Oh mein Gott.
Und da habe ich mir dann gedacht, okay, ihr wollt es nicht mal. Ihr gebt euch nicht mal Mühe. Ihr wollt einfach nur ein Hau drauf spielen. Also ihr wollt eigentlich ein Dishonored sein, nur in schlecht. Weil das Gefühl habe ich manchmal auch mit den aus dem Kampf raus Teleportfunktionen. Hab ich immer diese Dishonored-Vibes. Und dachte mir, Dishonored hat das besser gemacht. Viel, viel besser. Hier hatte ich jetzt ein Kampfsystem, das von vorn bis hinten scheiße war. Es tut mir leid, wer es gut fand, schön für euch. Ich habe nur gekotzt. Bei jedem einzelnen Kampf habe ich gekotzt und mir gewünscht, er ist vorbei. Und das war einfach nur, boah.
Ich habe einen Aufreger auch noch vergessen, auch zum Kampf. Ganz am Anfang habe ich dieses Spiel angefangen, dachte mir, nee, das will ich mit Controller spielen.
Ja,
ist quasi nicht supported. Also du kannst es zwar umstellen, dann gibt es manche Knöpfe, die kannst du einfach nicht umstellen, weil das Layout, das die gewählt haben für den Controller, fand ich absolute Scheiße. Das ist persönliche Präferenz. Ich wollte es gern umstellen, dass ein Spiel, das heutzutage rauskommt, Vollpreis etc., dass du das nicht anpassen kannst, das ist eine absolute Frechheit. Also auch für Leute, die vielleicht damit nicht klarkommen, schlicht und einfach, die Hilfe brauchen, die was anderes machen wollen, das geht nicht. Und damit wäre der Kampf auch interessanter gewesen. Es ist auch, wie du deine Skills auswählst. Das ist kein Rad zwischendrin, das ist oder irgendeine Art von Auswahl, die nett bescheuert ist, sondern oder die Zahlen von 1 bis irgendwas, sondern du musst erst links klicken oder rechts klicken und dann kannst du es auswählen und dann passiert's und das ist so unintuitiv und so blöd. Also ich fand es nicht ganz so entsetzlich schlimm wie du, aber Spaß hat das nicht gemacht.
Ja, ich habe noch eine Sache vergessen. Ich gucke gerade auf meinen Zettel. Ja, es ist das erste Spiel seit langem, bei dem ich mir Notizen gemacht habe während des Spielens. Ansonsten, wenn ich mit dem Spiel durch bin, mache ich dann eigentlich, schreibe ich mir entweder das auf oder. Aber in dem Fall habe ich währenddessen schon mitgeschrieben gehabt. Gegen Ende im späteren Teil der Handlung sind die Kämpfe auch nur noch reines Arenenkämpfen. Du merkst richtig, sie wussten irgendwann nicht mehr, was sollen wir machen. Ah, wir schicken den Spieler mal in die nächste Arena. Da warten Gegner auf ihn. Und dann geht's in die nächste Gegner-Arena und so weiter und so fort. Und ja, okay, das soll es zum Kampfsystem sein. Ich würde jetzt noch mal zu einem positiven Aspekt gehen, wenn das für dich okay wäre. Ich würde mal gern zu Fabiens Punkten kommen. Erzähl mal, was du davon mitgekriegt hast.
Ich habe quasi das erste Ding mitbekommen, wo er da ist er dann in dieser Bar vom Mencho. Den fand ich übrigens großartig, den Charakter. Oder überhaupt, die Charaktere waren so gut. Es ist so traurig, dass das Spiel so schlecht ist. Und dann hat er diesen einen Fall gelöst mit der Dame im Kühlraum. Und danach noch das Gespräch, das dann in der Vergangenheit stattgefunden hat. Und in der
genau.
Gegenwart. Den ersten Fall quasi habe ich gemacht, beim zweiten habe ich dann aufgehört.
Fabienne ist quasi Privatdetektiv, der aber auch für den örtlichen Sheriff, also den Gesetzeshüter der Vampire,
ist eigentlich mehr ein Enforcer.
Ja, zu dem, oh Gott, mache ich das Fass jetzt auf?
Wisst ihr was, wenn ihr das wissen wollt, lest es nach.
Ja, nein, ich meinte eher, ob ich das Fass mit dem Sheriff in diesem Spiel aufmache oder nicht. Nee, lassen wir es. Der ist scheiße geschrieben, der ist richtig scheiße geschrieben. Okay, lassen wir es dabei. Okay, auf jeden Fall, aus Fabiens Augen schauen wir in die 1920er. Das heißt, wir kriegen immer wieder Flashbacks aus seiner Zeit und müssen dann Dialogrätsel, weil was anderes ist es nicht, lösen, indem wir seine Fertigkeiten nutzen. Und da fühlt sich das Spiel tatsächlich wie ein Rollenspiel an. Denn hier müssen wir nicht kämpfen und gar nichts. Fabian wird nicht ein einziges Mal eine Waffe benutzen, während wir ihn spielen.
Ja gut, der andere auch nicht, ne?
Ja. Er wird auch niemanden schlagen und versuchen, sich an Gegnern vorbeizuschleichen. Nein, Fabian kann verschiedene Sachen im Laufe des Spiels machen. Er kann sich in die Köpfe von anderen von Gegenständen oder Menschen hineinversetzen. Er kann, wenn jemand zum Beispiel gestorben ist, den letzten Momenten mit den Toten vermeintlich reden. Das ist zum Beispiel geil. Das fand ich immer cool. Ich habe mir immer gedacht, wie kann ich mir das im Pen and Paper vorstellen? Und nehmen wir dein Beispiel. Wir finden ganz am Anfang im ersten Fabienne-Szenario findet ein Mord statt. Und wir können dann mit Hilfe unserer Fertigkeit mit der Leiche reden. Und die unterhält sich dann mit uns. Und während dieses Gesprächs sagt Fabienne irgendwann, nachdem man eine ziemlich offensichtlich blöde Frage stellt, zum Beispiel, wer war der Mörder, guckt die Leiche einen an und sagt, aber das kann ich dir noch nicht sagen, das weißt du doch. Und Fabienne sagt dann sowas wie, ja, stimmt, ich bilde mir ja gerade eigentlich nur ein, dass ich mit dir rede und versuche, alle die Hinweise um dich herum zu verknüpfen. Das ist ziemlich dumm. Und da habe ich mir gedacht, das ist so intelligent geschrieben. Das war auch so witzig und selbstironisch. Und Fabienne löst quasi oder untersucht einen Serienmord. Der sogenannte Rebar-Killer, der seine Opfer an so einer Metallstange aufspießt. Sowohl Menschen als auch Vampire und versucht im Laufe der Zeit rauszufinden, wer dahinter steckt. Ich werde jetzt diesen Teil nicht spoilern. Der ist nämlich verdammt gut. In diesen Sequenzen lernen wir zum einen die Vampire der heutigen Zeit schon kennen, wie sie früher waren. Und du hast es gerade schon gesagt, die sind alle wirklich gut geschrieben. Oder fast alle. Ich komme, wenn wir nachher einen Spoiler-Part machen, den würde ich gerne zum Ende machen, dann kommen wir zu dem einen Vampir, der absolut scheiße geschrieben ist. Aber der Großteil ist wirklich interessant, hat was zu sagen. Und wenn Fabienne in seinen Sequenzen mit ihnen redet, dann wird da auch immer noch was richtig schön hinzugefügt. Es ist ein bisschen nervig, dass man dort auch sehr viel hin und her rennen muss. Das nennt sich dann so ein bisschen, ich habe gedacht, okay, Gott, hat der irgendwie einen Speed-Modus oder so? Aber nein, das macht das Spiel auch richtig schön. Das nennt das dann Zeitvergehen, weil dadurch, dass wir das ja in der Rückschau erleben, spult das Spiel quasi die langweiligen Stellen vor. Das heißt, da, wo wir schnell laufen können und wir bewegen uns in Lichttempo durch die Stadt, das macht die Laufwege schon mal angenehm kurz. Was ich aber nicht verstehen kann, und da jetzt kommen wir wieder zu einem Negativpunkt, um Fabians Punkt, Disziplin einzusetzen, brauchen wir Blut. Jetzt könnte man sagen, okay, vielleicht nutzt das Spiel das für eine Art Rätsel, dass man damit haushalten muss und vorsichtig sein muss. Nee, eigentlich nicht. Es gibt auf der ganzen Karte 4 NPCs, die wir einfach ablaufen können und aussaugen können. Dann reden wir mit denen, die sagen dann sowas wie, ja, hallo Fabienne, schön, dass du da bist, brauchst du deinen täglichen Schuss? Und dann sagt er, ja. Und dann blendet das Spiel schwarz und danach habe ich mein Blut wieder voll. Ja, sehr cool. Das ist insofern kacke, weil dieses, so sehr ich dieses Disziplinnutzen von Fabienne zum Fälle-Lösen gelobt habe, umso nerviger wird es im Laufe des Spiels, denn es wird dieses Auflösen der Mordfälle verkommt irgendwann zu einem Schema F. Das heißt, wir gehen immer zum Platz, wir benutzen immer die gleichen Fertigkeiten und dann raten wir uns mehr oder weniger durch verschiedene Dialogrätsel. Und wenn man sich ein bisschen blöd anstellt, dann muss man diese Disziplin immer und immer wieder neu anwenden. Und da muss man unter Umständen, egal ob man sich schnell bewegen kann oder nicht, trotzdem durch halb Seattle rennen, um noch jemanden leer zu saugen und dann wieder zurück zum Punkt zu gehen.
Ich hasse sowas, wenn Spiele dir einfach sagen, ja, weil du nicht so gut bist, wie ich das gerne hätte, darfst du dir jetzt dieses Stück hier 80 Mal laufen.
Das, ja, genau. Find
ich hasse das. Es klingt jetzt so, ich spiele gerade wieder Elden Ring und ich bin jetzt gerade an der Stelle, wo du erst so ein 300 Kilometer, also nicht mal so schlimm, Aufzug fahren musst, um an die Stelle zu kommen und die blöde Grace, also der Respawn-Punkt, ist quasi unten am Aufzug. Das heißt, du musst jedes Mal wieder mit dem Aufzug fahren. Und das ist so ein, also warum? Warum stehlt ihr mir Lebenszeit? Nur weil ich nicht so gut bin, wie ihr das gerne hättet.
Ja, und das ist bei Fabienne-Sequenzen gegen Ende echt extrem, weil dann braucht man öfters mal das Blut, weil zumindest ich habe mich da teilweise dumm angestellt und wusste auch in manchen Dialogrätseln nicht, was soll ich jetzt sagen? Und wenn man es falsch sagt, fängt man wieder bei Null an. Das heißt, dann klickt man durch die Sachen, die man schon weiß, durch und bis man irgendwann an dem Punkt ist, wo man will. Das hat auch nichts mit irgendwie Strategie oder einem richtigen Rätsel zu tun. Es ist stumpfes Durchprobieren. Es ist Trial and Error, nichts anderes. Und es gibt ja auch keine Strafe, wenn man es nicht schafft, außer dass man halt sein Blut wieder auffüllen muss und damit durch die Gegend rennen muss. Und das ist schon wieder was, diese Fabienne-Sequenzen sind das Highlight des Spiels und mit vom Erzählerischen. Und dann kommt das Gameplay. Dann haben sie sich gedacht, ja, aber wir müssen da ja noch irgendwie Gameplay reinkriegen. Nein, warum habt ihr da so ein Spielsystem mit reingebaut?
Das klingt für mich so, als ob sie sich nicht trauen, ein Rollenspiel zu machen. Ein Spiel, das darauf baut, dass das Writing gut ist. Als hätten sie Angst, dass dann nicht alle Demografien sagen, boah, das Spiel will ich auch spielen. Also, weißt du, was ich meine? Es klingt so, als müssten sie, es muss halt noch gekämpft werden. Es muss halt noch, das nehmen muss es nicht. Das ist nicht so ein Spiel. Warum habe ich in Baldur's Gate 3 denn keine Racing-Sequenz? Wo ist die? Weißt du, was ich meine? Also,
hast du die nicht gefunden, die geheime Wagenrennsequenz?
Jetzt nicht. Ja, aber weißt du, das ist halt, das gehört da einfach nicht rein, das hat da nichts zu suchen. Und dann mach doch lieber die Sache gut als irgendeinen Schmonz. Das verstehe ich nicht. Und ich verstehe auch diese Entscheidungen, diese, wann das speichert, wo es speichert, dass man nicht selber speichern kann. Also das sind das nicht Sachen, die, ich kenne mich nicht gut genug aus, aber ist es wirklich so schwer zu implementieren, dass man das Spiel speichern kann oder dass man sagt, okay, der hat jetzt einfach Blut, scheiß drauf. Also weißt du, was ich meine?
Ja, ich weiß.
Es sind doch Entscheidungen, die offensichtlich jemand getroffen hat, der sich gedacht hat, so, jetzt wissen wir, dass das Spiel scheiße wird, gescheit geschissen soll es sein. Also weißt du, als ob er sich gedacht hat, wenn ich schon kein gutes Spiel abliefern darf, dann mache ich es richtig kacke, dass es jeden ankotzt. So fühlt sich das an.
Ja, aber ohne Scheiß. Es fühlt sich wirklich so an, als ob sie sich einfach auch irgendwann keine Gedanken gemacht haben.
Ja, als müsste es halt einfach raus. So klingt das für mich. So nach dem Motto, ja, aber das ist noch nicht mal gar. Ja, ist egal, es geht jetzt raus. Küche macht jetzt zu.
Ja, genau.
Und dann, ehrlich, das eigentliche Problem ist für mich dabei, wenn man diese holprige Geschichte hört und alles und wie das war, dann hätte man aber den Preis für das Spiel anpassen müssen.
Ich glaube, das hätten sie nach der langen Entwicklungszeit nicht bringen können, im Sinne von, dass das Spiel noch in irgendeiner Art und Weise hätte
Geld reinbringen. Ja, aber es wirft so ein schlechtes Licht auf die Entwickler und auf den Publisher. Ist das nicht viel schädlicher?
Ja, wahrscheinlich im Endeffekt schon. Ich meine, der Shitstorm war da und über das Spiel wird sich relativ den Mund zerrissen. Ich meine, wir machen es ja auch gerade. Wir lassen echt wenig Gutes an dem Spiel, obwohl es ja theoretisch da wäre. Und da kommen wir jetzt halt zu dem Punkt. Hast du noch irgendwas aus dem Spiel an sich, was du besprechen würdest? Weil ansonsten würde ich mal zu einem Verdikt kommen, wo ich sagen würde, was nach meiner Meinung nach von vorn bis hinten schief an diesem Spiel ist und was man vielleicht hätte machen können.
Ja, gerne. Also ich bin durch. Ich habe mich jetzt adäquat aufgeregt. Ich bin sehr traurig, wie gesagt. Also ich hab das Spiel so mögen wollen. Ich war wirklich so, ich hätte mir gewünscht, es wäre beschissener gewesen, wenn ich das so sagen darf. Weil dieser, wie du sagst, diese Momente, wo du das Gefühl hast, aber da ist doch was, das macht es so viel schlimmer.
Ja. Mein größtes Problem mit diesem Spiel ist, es hätte niemals Bloodlines 2 heißen dürfen. Na, hätte man es Vampire the Masquerade Schlaflos in Seattle genannt.
Ja.
Oder was weiß ich, also irgendein Titel. Ich glaube, dann wäre die Erwartungshaltung eine ganz, ganz andere gewesen. Denn es gibt ja diverse Vampire-Spiele, habe ich für N-Tower ja ein paar Visual Novels getestet, die gar nicht so schlecht waren. Oder zuletzt das erschienene Swan Song. Das war ja auch eigentlich so ein Detektiv-Walking-Simulator-Spiel, wo auch nicht gekämpft wurde und gar nichts. Und dabei hätten sie bleiben sollen. Sie hätten, gerade nach diesem Entwicklerwechsel, hätten sie eigentlich sagen sollen, wir schmeißen jetzt alles über Bord, nehmen nur noch vielleicht die Assets und so weiter, die wir wirklich brauchen können und machen jetzt einen Walking-Simulator, vielleicht eine spannende Geschichte oder so, also Krimi-Geschichte oder irgendwie sowas. Und dann hätte es gut werden können. Mit den Charakteren, die sie ausgearbeitet haben, das wäre, glaube ich, viel besser geworden, als zu sagen, jetzt nehmen wir alles, was vorher war, schmeißen es weg, weil wir wollen unser eigenes Ding drehen, haben aber nicht so wirklich Ahnung, was wir da machen wollen. Also hauen wir mal von allem ein bisschen was rein, schmeißen hier was raus, tun da was rein. Es wirkt halt einfach wie ein völlig zusammengeschustertes Frankenstein-Monster, das nicht mehr aufstehen konnte, weil es statt Füßen Haken hatte.
Okay. Ja.
Und das ist, was ich so schade finde. Wir haben es jetzt mehrmals gesagt, es hat seine Lichtblicke, hat Potenzial. Und durch den Namen Bloodline 2 hat man solche Erwartungen geweckt bei der Fanszene, weil jeder hat sich gehofft, bitte, bitte verkackt das nicht. Wir warten so lange auf Bloodline 2. Ich warte ja auch seit der ersten Ankündigung, die ja schon ewig und drei Tage her ist, habe ich mir gedacht, bitte, 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 mach das gut. Und dann gab es diesen Shitstorm am Anfang, dass die La Sombra und die Toreador, diese zwei Clans im Spiel, die waren ursprünglich mal als Bezahl-DLC für Day One gedacht.
Ist auch so wild, oder? Also, hey, wir haben ein halbfertiges Mistspiel. Wollt ihr nicht noch mehr Geld ausgeben? Ist so.
Ja, genau. Also, ich weiß nicht, was in der Entwicklung da alles schiefgelaufen ist. Also, ich weiß es schon teilweise weiß man es nicht. Aber von dem, was man so zusammenschustern kann, ist das, glaube ich, einfach nur noch ein, wir müssen es jetzt rausbringen, ansonsten ist es ein wirtschaftliches Komplettdesaster. Und ich denke, es wird noch ein bisschen Geld reingebracht haben, weil Leute wie ich es gekauft haben. Aber es hätte so viel besser sein können, es hätte so viel mehr sein können. Und ja, damit würde ich zumindest den offiziellen Teil erstmal belassen.
Ja, ich bin gespannt. Ich habe ja die Story noch nicht bis zum Ende miterlebt.
Ja, genau. Und dann, aber alle, die jetzt an dieser Stelle sagen, nein, ich möchte dieses Meisterwerk bitte trotzdem selbst spielen oder vielleicht sagen, ich möchte diesen Autounfall selbst erleben, dann würde ich euch allerdings empfehlen, wartet auf einen Sale. Und zwar wirklich einen Sale. Gebt dafür keine 60 Euro aus. Glaubt mir, tut mir heute noch weh. Dann könnt ihr jetzt an dieser Stelle quasi gleich auf Pause drücken. Vielleicht setzt ihr euch in eurer Podcatcher-App ein Lesezeichen und wenn ihr es dann mal gespielt habt, dann kommt ihr wieder zurück und dann erzähle ich euch ein bisschen was zum Ende. Ich werde jetzt auch die Fabienne-Geschichte dann irgendwie mit spoilern, weil das geht gar nicht anders. Okay. Spoilerteil beginnt ab jetzt. So. Was denkst du, wer ist der Hauptschuldige in Bloodlines 2 hinter allem, was gerade schief geht?
Wer meinst du jetzt, wer ist es, eine Person, die dir ein Minecraft in den Kopf gepflanzt hat und dir dich tätowiert? Ja,
es ist eine Gruppe. Wer ist denn der Boogeyman des Vampire-Universums?
Da gibt's mehr.
Ich dachte,
meinst du die Inquisition oder?
Nee, es ist der Sabbat.
Ach so. Ja, okay.
Das Spiel macht sich ganz einfach, es holt den Sabbat raus. Zur Erklärung, der Sabbat sind die bösen Vampire, die quasi sagen, nein, wir verstecken uns nicht, wir leben das Monster in uns aus und sind böse McBoseface und zwar richtig. Und die gab es auch schon in Bloodlines. Da waren sie auch ganz offensichtlich der Antagonist. In Bloodlines 2 nimmt es wieder diese unfreiwillige Komik an, denn wir folgen dieser Story und irgendwann sagt Fire, werden wir so ein paar Sachen erledigt haben. Das sieht mir echt wie der Sabbat aus. Das hat irgendwie Spuren von Sabbat und alle so, ja, Pia, ist klar, der Sabbat, natürlich, halt's Maul. Was sowieso, das hattest du schon gesagt, aber sowieso, wir sind der Depp vom Dienst für jeden. Das habe ich gar nicht das habe ich gar nicht jetzt im Hauptteil gesagt. Egal, wir werden irgendwann so degradiert, dass wir für eine alte Vampirin, und zwar wirklich nur eine alte Frau, die Vampir ist, Botengänge, Pakete zustellen, wie als Uraltvampir. Da habe ich mir gedacht, sag mal, wollt ihr mich verarschen? Egal.
Ja, aber das ist halt so, wenn du wieder aufwachst.
Ja, genau, dann bist du erstmal der DHL-Bote. Und keiner macht dir auf und deswegen gibst du es bei den Nachbarn ab. Das pure Böse. Also auf jeden Fall ist es der Sabbat. Erstmal. Und dann lernen wir ganz am Anfang eine Vampirin kennen. Ich habe ihren Namen vergessen. Das ist aber unser Crush. Also die hat einen Crush auf uns. Die liebt uns. Das ist nämlich eine kleine Vampirforscherin, die ist von Anfang an, die nennt uns auch immer My Love. Und ich dachte mir schon, hallo, wieso nennst du mich My Love und so weiter? Wir kennen es doch gar nicht erst. Also bisschen eine Handlänge Abstand und so. Und die hilft uns dann rauszufinden, was mit Fabienne ist, was es mit dem Mal auf uns hat, weil sie ist ja auch Forscherin und alles drum und dran. Und stellt sich raus, oh Überraschung, in Wahrheit ist es zwar der Sabbat, aber sie hat sich mit dem Sabbat verbündet, um sich an der Camarilla, also den Guten, in Anführungszeichen, in Vampire zu rächen. Und sie hat uns das Mal auf die Hand gemacht und hat uns deswegen quasi versucht, gefügig zu machen, weil sie möchte gerne, dass ein Vampir, ihr verstorbener Vampir-Lover, in uns landet. Denn da, wo Fabienne jetzt ist, sollte eigentlich ein anderer Vampir sein. Nämlich Fabiennes Erschaffer, also sein Sire. In den Rückblenden lernen wir den kennen, der heißt Gideon, ist auch ein Malkavianer und ist so eher so ein bisschen gelehrter Typ, also auch der Belesene. Und wir erfahren dann im Laufe der Rückblenden, dass Saphir heißt sie, glaube ich, oder? Genau, dass Saphir und der eigentlich verliebt waren und der wird dann auch umgebracht von diesem Reba-Mörder. Und Saphira möchte eigentlich im Endeffekt seine Seele in einen anderen Vampir bringen, und zwar in uns. Die findet unseren Körper irgendwann, wie, wird nicht genau erklärt, macht uns dieses Zeichen drauf, dann werden wir nach Seattle verschifft und eigentlich soll Gideons Seele dann in uns transferiert werden. Das klappt nicht, weil Fabiens Seele in uns landet. Nächster kleiner witziger Twist. Wir sind es, die der Fabienne umbringt. Das ist nämlich erstmal das erste Rätsel, weil wenn wir Fabian das erste Mal sehen, ist er tot auf dem Boden und wir haben ihn umgebracht. Das kommt später auch noch. Das kommt auch noch über Rückblenden raus.
Ich dachte mir schon irgendwie sowas, weil ich an Diablerie dachte, ehrlich gesagt. Also wenn man Vampir komplett leer trinkt, dann nimmt man seine Seele auf.
Genau, und so ist das. So die Idee. Und also es kommt raus, Saphira ist die große Böse, die Inquisition, also die kirchliche Inquisition kommt auch irgendwann nochmal kurz ins Spiel, Yada Yada, Sabbat, Inquisition, wir haben die ganzen 0815 Klischeebösen und am Ende müssen wir Saphira, die mit Hilfe von Blutmagie sich zu einem richtig brutalen Übervampir entwickelt, besiegen. Es ist stinklangweilig und spätestens ab einem gewissen Punkt, wo Saphira sich total vorhersehbar benimmt, weißt du, irgendwas stimmt mit der nicht. Das ist der Bösewicht. Jetzt, die Rückblenden mit Fabienne sind da schon interessanter, denn, und das ist auch wieder so ein richtig geiler Geschichtensplot-Twist, und deswegen hätten sie es doch nur mal als Walking Sim gemacht und dass sich mehr darauf konzentriert. Fabienne findet irgendwann raus, dass der ehemalige Prinz, der auch tot getötet wurde, das erfahren wir am Anfang des Spiels. Prinz ist quasi der Chef der Stadt, dass der hinter den Reba-Mördern steckt. Und Fabienne weiß es dann irgendwann und geht dann zu ihm und sagt so von wegen, ich weiß, wer der Mörder war und ich weiß, dass du es warst und ich werde es jetzt den anderen Vampiren erzählen und so weiter. Und dann guckt dich dieser Prinz an und sagt einfach nur, nein, du wirst es vergessen, wie die anderen 7 Male zuvor.
Okay.
Und dann löscht er deine Erinnerung. Nur diesmal weißt du es halt, weil du es ja in der Retrospektive erlebst. Und Fabienne kriegt es dann auch irgendwann nach dem 8. Mal oder so, kriegt er es dann mit und findet einen Weg, das zu umgehen. Und im Endeffekt endet es damit, dass Fabienne, bevor er stirbt, am Sarg von Fire ist, mit dem bösen Prinzen, der hinter all dem steckt, und quasi mit Fire telepathisch Kontakt aufnimmt und sagt, hey, pass mal auf, was passiert denn jetzt, wenn ich diesen Sarg öffne? Und dann kannst du halt die Dialogoption wählen und dann sagt Fire im Endeffekt, naja, wenn du diesen Sarg jetzt öffnest, dann wird jeder in diesem Raum sterben, weil sobald ich wach bin, werde ich Blut brauchen. Und Fabienne bringt sich quasi selbst um. Damit du als Hauptcharakter auch den Prinzen tötest. Damit sein übles Handwerk gelegt wurde.
Klingt sehr malkavianerisch.
Ja, und dieser Handlungsstrang ist echt geil. Im Endeffekt kommt dann auch raus, dass dieser Gideon quasi so auch ein bisschen überlebt hat, als so eine ganz perverse Mutation. Der ist nämlich, immer wenn wir mit Fabienne oder beziehungsweise, nein, anders. Immer wenn wir schlafen gehen in unserem Haven, dann wachen
das
wir.
Das ist der Typ, okay.
Dann wachen wir bei einem Baum in so einem Sonnenblumenfeld auf. Und da redet einer mit einem. Und das ist der sogenannte Gardener. Im Endeffekt ist das dann Fabiens ehemaliger Sire, der nach einem ruft und der möchte eigentlich, dass Fire ihn diableriert, also sein Blut trinkt, damit er in ihm drinne ist. Aber naja, da ist schon Fabienne und deswegen geht das nicht. Also killen wir ihn einfach. Und diese Plotlinie funktioniert nicht ganz so gut, weil sie, wie gesagt, so ein bisschen 0815 klischee-mäßig ist und nicht gut geschrieben. Die Fabienne-Punkte dafür richtig gut. Also da habt ihr es. Und was mein persönliches trotz allem eines der Highlights ist, wir sind dann irgendwann im Laufe des Spiels, schnappt uns die Bösewichtin und hält ihren Bösewicht-Monolog und erklärt uns ihre Pläne und so weiter und so fort und will jetzt dieses Mal benutzen, um uns endgültig zu versklaven und unsere Macht an sich zu nehmen. Und was machen wir? Wir sitzen auf einem Bürostuhl, wir rollen nach hinten durch eine Scheibe durch, fallen ein Hochhaus runter und liegen dann im Sonnenlicht. Und das ist geil, weil da sieht man, kriegt man mal mit, wie ein, klar, ein mächtiger Vampir, ein normaler würde sofort in Flammen aufgehen, weil Sonnenlicht, Vampir geht nicht, aber in dem Fall fangen wir zwar Feuer, schaffen es aber noch, uns irgendwie zu retten. Und die Szene hatte was, das ist wie, das war erzählerisch und dramaturgisch richtig, richtig gut. Natürlich wusste ich, dass wir das überleben, aber ich habe mir dann gedacht, wie machen sie es denn jetzt? Und das war toll. Ich hoffe, ich habe das jetzt nicht so verwirrend erklärt, aber die Hauptgeschichte in der Jetztzeit mit Fire geht schon. Die mit Fabienne, beide Daumen hoch, sehr geil. Vor allem der Twist, mit dem du vergisst immer wieder, du hast den Fall eigentlich schon x-mal gelöst und was für eine arme Sau das ist, ey. Nicht mal umbringen tun sie ihn. Sie lassen ihn einfach nur sein Gedächtnis verlieren, damit er das wieder alles von vorne machen kann. Und das ist Bloodlines 2. Und am liebsten würde ich gerne wollen, dass mir jemand das Gedächtnis löscht. Und wobei, dann würde ich es mir vielleicht nochmal geben und nee, das muss nicht sein.
Ja. Ja, aber ich muss sagen, ich freue es jetzt nicht, dass ich es nicht fertig gespielt habe. Das ist nicht wert einfach.
Ich habe es am Ende auch wirklich nur durchgespielt, weil ich wollte wissen, wie endet es jetzt. Und ganz ehrlich, Leute, lasst die Finger davon. Schaltet vielleicht die Folge ein zur Entwicklungsgeschichte von Bloodlines 2. Denn Dark gibt es noch einiges zu erzählen. Das sind einige echt interessante Punkte. Und da bin ich auch sehr gespannt, was unser Gast dann dazu zu sagen hat. Und ansonsten würde ich sagen, Jenny, wir haben den Körper blutleer getrunken. Lassen wir ihn zurück.
Ja.
Es war mir eine Freude.
Immer. Ja.
Und auch danke an euch, dass ihr zugehört habt. Ihr habt jetzt hier eure nächste Rant-Folge. Jetzt sorgt dafür, dass die wie die Sith-Folge, die so echt ein Evergreen ist, die ist, glaube ich, irgendwie auf Platz 3 oder 4 bei uns, wahrscheinlich, weil ich mich so drüber aufgeregt habe. Das kann das nächste Civ 7 werden. Übrigens, kleiner Spoiler, kann ich jetzt auch schon mal sagen, jetzt wo für Civ 7 ein Patch angekündigt wurde, der all die scheiß Sachen rauspatchen soll, von denen ich in der Folge schon gesagt habe, warum habt ihr die reingemacht? Vielleicht kehre ich noch mal zurück und rede doch noch mal über das Spiel. Bis dahin.
Ja, ein gepatchter Podcast quasi.
Ein gepatchter Podcast, ja. Aber bis dahin könnt ihr auch noch was anderes tun. Ihr könnt auf unseren Discord kommen und sagen, warum ihr Vampire The Masquerade Bloodlines 2 super toll fandet und wir keine Ahnung haben, wenn es da draußen jemanden gibt. Ansonsten könnt ihr uns einfach auch nur recht geben.
Das ist okay, ja.
Ihr könnt mit uns auch über Bloodlines 1 reden, stundenlang.
Ja!
Ich glaube, Jenny verbeißt sich dann in der Tastatur und bleibt dann da für den Rest des Abends.
Es gibt doch dieses, jedes Mal, wenn jemand Bloodlines erwähnt, lädt es wieder jemand runter. Ding.
Und installiert es, ja.
Ja, genau.
Das ist tatsächlich, als ich letztens einen Podcast zu Bloodlines 2 gehört habe, habe ich Bloodlines 1 wieder installiert.
Ja, schau.
Also von daher, kommt auf den Discord. Wir werden den Link wie immer in die Shownotes reinpacken und ansonsten danke, dass ihr hier wart. Danke, dass ihr bis zum Ende durchgehalten habt. Wir wünschen euch noch einen schönen guten Morgen, Mittag, Heimreise, Weg zur Arbeit, was auch immer. Gute Nacht, falls ihr es zum Einschlafen hört. Und bis dahin. Tschüss.
Tschüss.